SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zum Sonntagmorgengespräch hier auf SRF 1. Wir sind heute in Bin im Kanton Wallis. Und meine beiden Gäste verbinden die Liebe zu diesem ganz speziellen Fleck in der Schweiz. Es ist eine spektakuläre Landschaft. Die Natur hat etwas Schroffes, aber sie hat auch etwas Wunderschönes. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Cecilia Wellig, hier im Bintal aufgewachsen, ein Zeitchen weg in Fiesch. Cecilia Wellig bezeichnet sich selber als Kräuterfrau und sie führt zusammen mit ihrer Schwester im Bintal im Feld eine kleine Pension. Der Peter Mangold, aufgewachsen zu Naters, sagt man, glaube ich, auf Walliserdeutsch, mit Grosseltern von Bin. Der Peter Mangold hat in Zürich Psychologie studiert und auch manches Jahr in der Stadt und in der Region Zürich gelebt. Jetzt ist er zurück in der alten Heimat und bietet geführte Wanderungen und Sagenübungen an. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir sind im historischen Hotel Ofenhorn. 1883 ist das Hotel eröffnet worden. Ein Hotel, das früher sehr beliebt war bei englischen Gästen. Und ein Mann war da als sehr junger Mann, der später weltberühmt wurde, der Winston Churchill, zweimal englischer Premierminister und Literaturnobelpreisträger. Also wenn man hier im Hotel Ofenhorn übernachtet, kann es sein, dass man im gleichen Bett schlaft wie Winston Churchill. Ich habe es gesagt, Bintal ist ganz ein spezieller Ort. Cecilia Wellig, Peter Mangold, wenn Sie jetzt jemandem müssten, einen ganz besonderen Ort da zeigen, wohin würden Sie gehen mit dieser Person? Cecilia Wellig.
Also, du meinst jetzt einfach, wenn ich mit dem ginge hier
genau,
in diesem Tag.
Genau, zum Zeigen.
Mhm. Mit dem ginge ich am Rüfen Mani Bode.
Mani Bode?
Jawohl.
Was ist das? Wo ist das?
Das ist richtig Geisspfad und das ist so ein super Platz. Da sind die Gletscher, was der nennt. Da so tiefe Bach in uns tritt. Und da ist so türkis blaues Wasser. Das ist einfach so ein Platz, da bist du schon fast im Himmel.
Schon fast im Himmel. Peter Mangold, wo würden Sie hin?
Ich glaube, ich gehe in die Wingischlucht. Das ist so ein, so wie das Eingangstor ins Bintal, wo so wie ein Übergang ist in eine neue Welt, wo unser Übergang selber sehr reich ist an Eindruck, an Tiefe, aber auch an Höhe, an Wind, die sich da treffen und also viel Kraft durch das Tal schicken. Und ja, das ist sehr eine berührende Schlucht. Und ja, ich glaube, ich würde in die Wingischlucht gehen.
Ich glaube, im Moment kann man ja dort noch Kunst anschauen. Es hat ja, glaube ich, verschiedene Künstlerinnen und Künstler haben Werke dort angetan, die aber quasi dann irgendwann wieder weggehen. Also, was könnte man dort jetzt so... Was also, könnte man schauen, wenn man jetzt dort durchwandern würde?
Also, es ist die Landart. Ihr redet hier von der Landart. Es ist so, dass... Ich glaube, so 15 Künstler ungefähr, so Werke ausgestellt haben, die naturnah gebaute sind. Und dann ist es ein Merkmal, ein Wesensmerkmal von so einem Werke, dass die halt mit der Zeit, in dem Wind und dem Sturm ausgesetzt sind und halt auch kaputt gehen und sich verändern. Und das kann man so wie mitverfolgen, wenn man da ein paar Mal durchläuft. Und ja, ich finde es dieses Jahr ganz eine wunderschön gelungene Ausstellung, was sich sehr lohnt, anzuschauen.
Und das Wandern noch mit Kunst natürlich verbinden kann. Jetzt ist das Bintal ist ja auch berühmt für seine Mineralien. Also ich habe gesehen, da im Hotel Ofenhorn hat es auch Vitrinen, wo man verschiedene Steine anschauen kann. Und ich glaube, es hat da Steine, die es gar nie sonst gibt. Also, was könnt ihr darüber sagen?
Auf dem Längenbach gibt es wirklich Steine, die du sonst nie findest. Aber da näher, das wie heissend und so, wüsste ich jetzt nicht unbedingt.
Was ist denn jetzt für Sie beide so das ganz Spezielle oder das Besondere von diesem Tal? Was macht es unverwechselbar?
Also bei mir kann ich sagen, Ich bin ja auf dem Feld geboren und als kleines Mädchen bin ich am allerliebsten auf der Tiercelle gesessen. Und ich bin auf der Tiercelle gesessen, habe so in die Weite geschaut und ich habe da so einen Frieden, ich kann nur sagen, es war so ein Frieden in mir. Und Ingenieur hat gar nicht gerne gehabt, wenn ich immer so still da geguckt habe. Hat er eigentlich nicht gepasst. Was steuerst du da so? Und eigentlich, ich bin nur gehockt und gewesen. Und das, einfach die Seele hat da so eine Weite, das ist nur jetzt so, das hat sich nicht verändert. Einfach, das Delli hat einfach so etwas ganz Spezielles, ja. So empfinden sich, kann ich von mir so sagen.
Also die Seele ist eine Art wie die Hei.
Unglaublich, ja.
Würden Sie das auch so sagen, Peter Mangold, für Sie? Stimmt das für Sie auch?
Wenn man so wenn man zurückkommt, oder wenn man auch nur wenn man einen Tag zu Blick ist, wenn du irgendwie zum Tunnel zurückkommst und dann ist so wie. Ich weiß auch nicht, es ist so wie. Es gibt einem Kraft, mir gibt das Kraft wieder, ohne an zu gewinnen zu sein. Und einfach zu sein. Ja, ich kann das auch nicht anders ausdrücken. Es ist einfach so wie eine Ruhe da, eine Stille da, die einfach gut tut. Ich kann das auch nicht anders, man kann es nicht recht fassen, weil es so wie eine Ebene ist, die schwierig zum Analysieren ist und auch zum Beschreiben ist. Man muss es so wie erleben, glaube ich. Ja, man muss es auch zulassen können. Man darf nicht direkt ein Radio anstellen und direkt ins Ketz wieder
also
zurück.
Heute
und so. Ja. Ja, man muss es so wie zulassen. Und dann ist es wirklich ein Genuss halt. Ich weiß auch nicht. Ja.
Wir müssen natürlich noch etwas sagen zu dem Tunnel. Der Tunnel gibt es ja erst seit den 60er Jahren. Und wenn man jetzt sagt, das Bintal und Bin sind abgelegen, früher ist es ja noch. Also abgelegener gsi, weil bevor der Tunnel war, hat man gar nicht ganzjährig auf Bienen kommen. Wie war denn das gsi, also Cecilia Wellig, wo Sie ein Mädchen waren, das Aufwachsen da? Also, ist man da manchmal total abgeschnitten gsi im Winter?
Ja, das war nur flug. Also wir waren eben da am Feld. Und dann, wenn Löwen abgefahren ist, war ja dann geschlossen. Und dann war es, dass die Lehrerin gar nicht kommen konnte, wenn sie nicht oben war.
Das war wahrscheinlich nicht so schlimm.
Das war gar nicht tragisch. Also, was wir einfach gelernt haben, wenn Löwen gefahren ist, dann bist du nie weggegangen. Du bist in diesem Dorf geblieben. Du hast gewusst, du gehst nicht aus diesem Dorf. Und so sind wir. Du bist da drin gewachsen. Was ein bisschen stark ist, war die Angst vor den Löwen. Ich habe es selber nie erlebt, die Jahre, dass es wirklich umgekommen. Aber die Angst hast du so ein bisschen gepflanzt, die verkommen. Ich gebe doch dich. Und jetzt geht er nie. Und so, ja, man hat es einfach so gelernt. Du bist, eigentlich, im Grunde hat die Natur dich gelernt. So und so musst du dich verhalten, weißt du? Und sonst gehst du einfach auf deine Verantwortung. Aber wir als Jüngere, wir das nicht leid und gefährlich, im Gegenteil. Wir haben gespielt und verdwählt. Und es ist doch nicht das Letzte sicher. Von dem hast du es von einem Kind her. Ist das ganz schön gewesen, was sagen?
Peter Mangold, bei Ihnen ist ja jetzt, also wenn man gerade von der Lawine redet, Ihr Grossvater ist in einer Lawine ums Leben gekommen. Also, ja, die Gefahr, die ist wirklich sehr real, oder?
Ja, das ist ein Bintal Gefahr, das ist so, oder? Weil es aber, wie ihr gesagt habt, schroff ist teilweise. Es ist so, dass im 33., 19. Dezember, mein Grossvater in der Dwingischlucht in Lovina gekommen ist. Und ich glaube schon, dass, so wie Cecilia sagt, dass man als Kind das genießt und wunderschön ist, aber dass es so wie eine objektivierbare Gefahr gibt, wo man nicht darf ausser Acht lassen, wenn man hier lebt, das glaube ich schon, ja.
Wie hätte das können passieren? Also, wenn man denkt, eben, Ihr Grossvater war ein Einheimischer und hat ja gewusst, auf was man schauen muss, wenn es gefährlich sein kann.
Also die sind auf Erna Waren holen und haben die da uns und die geführt. Und auf so einem Warentransport ist das passiert. Und dann, ich meine, ich bin nicht dabei gewesen und die Details dazu weiss ich nicht, aber es ist einfach so, dass es so wie Unwägbarkeiten gibt, die man nicht vorwegsehen kann. Ich kann nicht sagen, wie gross das damals Lawinengefahr war und ob man die von einer Skala von 1 bis 4 als sehr gross einstufen musste. Aber es ist ja immer ein bisschen ein Risiko da und man muss immer so wie halt wahrscheinlich demütig durchs Spintal läuft, im Winter vor allem. Und das, ja, das ist da nicht gelungen und ist halt der Unfall passiert.
Ist das etwas, was nachher in der Familie immer wieder präsent war? Eben gerade so der Weihnachtszeit, das ist ja noch eine spezielle Zeit, oder?
Es hat eine Form von Präsenz von dem gegeben. Und zwar, ich hatte so einen Grossmütter, wo ich eine starke Beziehung dazu hatte. Und die hat, ich als Kind immer eine Geschichte erzählt. Und ich muss noch vorweg schicken, das war so ganz entgärtete Grossmütter. Das war nicht so eine esoterische Frau, die irgendwie halt geschwebt hat. Die hat, hat aber immer eine Geschichte erzählt, dass am 19. Dezember, wenn der Unfall war, sei ein ganz kalter Tag gewesen. Und dann hatte es, und sie hatte Eiszapfen vor dem Fenster. Und dann sind sie am Fenster gestanden und haben ausgeschaut und dann haben einen Eiszapfen getropft. Und das soll nicht sein, oder? Wenn kalt ist, tropfen die Eiszapfen nicht. Und die Grossmutter hat das einfach gesagt und der hat getropft. Und dann wusste sie, jetzt ist etwas passiert mit dem Peter. Und die Frau hat das ihr Kind immer und immer wieder erzählt. Und es war auch so gewesen, oder? Dass der ihre Mann in jungen Jahren mit 32 ins Leben gekommen ist. Und ja, das ist so wie das Besondere, was ich verbinde mit dem Tod von dem Grossvater. Mhm. Ja.
Und trotzdem würden Sie gerne, also die Twingeschlucht, eben sagen das Sie, dorthin würde ich sofort, ja, mit jemandem, oder? Das, ja, ist so speziell.
Es ist so mächtig und so eindrücklich, ja. Mhm.
Ich habe gesagt, ganz am Anfang, Sie sind ja beide auch einmal ein Zeitchen weg von da, nicht beide ganz genau gleich weit weg, Cecilia Wellig. Sie sind nur zu viersch, kann man sagen. Aber jetzt gleich, wie war das, ein Weg von da? Also viele Jahre haben Sie ja mit, ja, also mit Ihrer Familie, mit, ja, Ihren, ja, zwei Söhnen, Ihrem Mann, haben Sie dort gewohnt?
Jawohl. Mit 12, ich bin gerade in den Sekt gegangen. Der Vater war von Viesch und der war nicht ungeheuer glücklich in diesem Tag. Und nachher, wenn die in Pension kamen, sind die gegangen auf Viesch. Und so sind wir dann halt ganz Familie gegangen, obwohl jetzt ich für mich wäre gerne hier geblieben, aber wenn alle gerne, gehst du einfach mit. Und es war gar nicht einfach, in diesem Moment zu gehen. Aber noch uns, und bin dann da zur Schule und gearbeitet immer. Und so bin ich da auf meinen Weg gegangen, habe dann Familie und so. Und dann bin ich wirklich, wie lange bin ich jetzt weg gewesen? Bin ich fast 40 Jahre bin ich weg gewesen, mhm, und jetzt wieder zurückgekommen.
Und Heimweh, also haben Sie denn richtig manchmal auch Heimweh?
Ah, ja, ich bin immer wieder hier mitgegangen, das ist ja logisch. Mhm. Das ist ja nicht wieder weg gewesen. Und wenn ich wandere, mich hat es immer hier mitgezogen. Mhm. Und Fiescher sagt noch viel, da in das Loch, weißt du. Aber ja, das ist dann so ein bisschen Spruch, aber wenn du von hier bist, ist das einfach...
Das hat natürlich mit dem Licht zu tun, oder? Es ist ja wirklich... Also im Winter ist es da hinten sehr schattig. Also das muss man ja noch
aushalten. Ja, es ist zwar nicht einmal so tragisch. Jetzt oben am Dorf sind 6 Wochen, wo gerade die Sonne nicht schiesst ins Dorf kommt. Aber sonst kannst du im Brief in die Sonne gehen. Von dem her ist das gar nicht tragisch. Nein, nein.
Mhm. Ja, und bei Ihnen, Peter Mangold, wo Sie weg sind, auch viele Jahre, in Zürich gewohnt, in der Region Zürich?
Also ich habe die Verbindung zum Winter nie losgelassen. Mhm. Ich hatte immer eine enge Verbindung. Ich war viel hier. Ich habe dem Vater geholfen, von der Hütte umbauen, wo er drin wohnt, von der Schwester die Hütte. Einfach, ja, auch viel die Hütte selber gebraucht, wenn er sie nicht gebraucht hat. Und von daher... ja, habe ich euch immer ganz eine enge Beziehung zu diesem Tal gehabt, zu diesen Leuten hier. Und ja, ich habe das Gefühl, ich kehre hierher und bin hier und fertig. Und ja, was will.
Und wie war es denn in Zürich? Also haben Sie manchmal gedacht, denen würde jetzt auch gut tun, ein bisschen mehr von irgendetwas?
Oder? Ja, denen hat ein paar Sachen gehört. Ja, ja.
Noch ein bisschen konkreter, ja, ja, hätten wir es gern.
Zürich und Spintal sind auch so, das sind so wie Übergänge, sind so wie zwei Welten halt, oder? Und das Gemeinsame sind vielleicht so, dass es an beiden eher auf Beziehungen drauf ankommt. Das ist eigentlich nicht wichtig, ob man in Zürich lebt oder hier lebt. Gute Beziehungen und von dem zerrt man so wie und nicht von den Äußerlichkeiten vom Tal oder von den Äußerlichkeiten von der Stadt. Die Stadt ist wahnsinnig schnell, ist wahnsinnig dynamisch, ist wahnsinnig Multikulti in einem Gütesee. Die Stadt kann auch besser mit Konflikten umgehen, habe ich das Gefühl, als wir hier kennen. Einfach, weil die das müssen, weil viel mehr fremde und unterschiedlichste Leute auf engem Raum zusammen wohnen. Das zwingt einen, aneinander vorbeizukommen. Und da muss ich sagen, beeindruckt mich die Stadt Zürich zum Beispiel. Euch hat Zürich viele wunderschöne Ecken. Was ich auch sagen muss, was man gar nicht so sagt. Aber es gibt viele schöne Plätze, es gibt viele schöne Waldjene, wo man sagen muss, da lässt sich Öl
leben. Also Sie haben nicht irgendwie mit einer stillen Sehnsucht jetzt immer in dieser Stadt Zürich gewohnt und gedacht, wenn ich nur könnte.
Ich habe überhaupt nicht gelitten, dass Zürich noch. Mhm. Ich habe Zürich gerne und ich habe hier die Wallis natürlich gerne. Und das stimmt für mich so, ja.
Sie haben jetzt gesagt, Sie haben cool fürs Haus umbauen. Sie leben in einem umgebauten Stall, wo Sie eben, Sie haben mit Ihrem Vater haben Sie zusammen das gemacht. Wie war denn das gewesen, wieder dahin kommen, zurückkommen?
Es ist eigentlich ein längerer Prozess vor uns gegangen. Man muss ja zuerst sagen, auf einmal gibt es ja so wie einen Standort, wo man sich überlegt und sagt, hey, was will ich überhaupt mit meinem Leben? Und will ich so weiter? Ich habe ja mal eine Zeit ganz viel geschafft und streng geschafft und irgendwie so wie nicht mehr mega rennen mit der Zeit. Wie Anna Maria Bacher sagt, oder? Ich mag nicht mehr rennen mit der Zeit. Und nicht mehr wollen rennen mit der Zeit. Und nachher angefangen zu überlegen, ja, was kann man denn sonst noch machen? Und was würde ich denn gerne machen? Und angefangen zu lesen viel, angefangen mir zu überlegen, was ich machen kann, was ich denn gerne mache. Dann nachher die Ausbildung gemacht zum Wanderleiter. Ja, und habe nachher beschlossen, ins Spintal zurückzukommen. Und der Schritt selber war für mich so wie normal. Der Anfang, der Vorgehensprozess war anders. Da hat es ein paar Wirrungen und Irrungen gegeben. Und da hat es ein paar. Ja, da schiebt man halt auch eine Krise an und findet, hey, soll ich das wirklich? Und ist das vernünftig? Und so. Und, aber jetzt bin ich da und ist irgendwie. Ja, schön.
Das Haus, wo Sie jetzt drin wohnen, das ist in Zebinnen. Das ist auch ein Weiler. Also das Binn hat ja verschiedene Weiler. Und wo ich Sie dort besuche, das hat ja etwas ganz Idyllisches auch. Also man ist ja gerade vis-à-vis vom Ausgleichsbecken vom Kraftwerk. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist wirklich sehr idyllisch. Aber ich denke, das ist auch nicht jedermanns Sache, oder? Also dort ist man wirklich ab vom Schuss.
Das ist man, ja. Also jetzt ist es gerade wieder Jäger.
Jetzt ist es gefährlich.
Ich bin wieder relativ nah beim Schuss. Ja, es ist euch. Also ein Zürcher würde ich sagen, wir sind ein Aglo-Kids. Da unten. Weil man einfach so wie in einer Agglomeration vom Bintal wohnt, oder?
So zu sagen, ja.
Sozusagen, oder? Ja. Ja, es ist so, dass man gleich den einen oder anderen Kontakt zum Dorf hat. Dass es auch nicht unmöglich ist ins Dorf. Das ist 20 Minuten zu Fuss, das geht gäbig. Und von daher ist beides gut, dass wir da unten wohnen. Aber auch, dass man irgendwie relativ nah bei diesem Dorf ist. Ja, das ist so wie stimmig. Ich finde es ein Vorrecht, da unten zu wohnen. Weil man kommt so wie zur Ruhe. Und man hat zum Beispiel in der Nacht kein Fremdlicht. Und dann sieht man die Milchstraße. Ich sehe jeden Tag eigentlich Milchstraße. Und das habe ich Jahrzehnte nicht mehr gesehen in Zürich. Oder? Und irgendwie, ja, das beeindruckt mich. Wir sind immer am Abend mit den Hindus, oder? Und dann mache ich das und dann sieht man das. Und das ist, ja, das zeigt einem, wie gross das man ist, oder wie klein, besser gesagt, oder? Ja, und man kriegt so wie Respekt und eine Achtung vor der Natur. Und ja, und von daher ist das. Ich wollte nie anders wohnen, ja.
Jetzt in der Welle, Sie wohnen ja auch in einem anderen Weiler, im Feld. Und der Peter Mangold hat ja jetzt vorhin gesagt, er hätte so einen riesen Richtungswechsel gemacht. von Zürich ist er dahin, hat eine andere eine Ausbildung gemacht für etwas. Das ist eigentlich bei Ihnen auch so. Also Sie haben seit einem Jahr, noch nicht einmal ganz, führen Sie zusammen mit Ihrer Schwester den Bergkristall.
Jawohl.
Wie ist es zu dem gekommen?
Also ich bin dann hier mich gegangen, dann ist die Schwester auch mich gekommen, sie will hier leben. Und danach haben wir überlegt, ja, zuerst bin ich angestellt gewesen am Bergkristall und danach Fahren hat es mir gar nicht mehr gefallen und dann bin ich rausgegangen. Und dann haben wir wieder gesagt, ja, wir haben gewusst, es gibt einen Wechsel. Und dann haben wir zusammen gesagt, ja, wenn wir hier existieren wollen, ist das eine Möglichkeit. Dann haben wir uns natürlich beim Bruder beworben, gell? Voll. Wir wollen das auch. Und es waren auch andere Interessenten gewesen. Und dann bin ich immer alles gezeigt, aber immer im gleichen Moment gesagt, ich bin auch Anwärter für ihn oder wir zwei Schwestern. Und danach hat der Bruder wirklich jetzt überlegt. Und dann hat er gesagt, der Verstand sieht das und das Herz, das hat immer so unsere. Und hat es nicht einfach wirklich nicht gegeben. Und dann sind wir beide da und gesagt, oi, jetzt eine müsste vierte Woche gehen. Und Ursula ist ja, der hat dann noch gearbeitet, die ist noch angestellt und dann hat er gesagt, ah, du hast jetzt flott Zeit. Und danach habe ich gesagt, oh mein Gott, ja gut, bin ich wirklich froh und mut, dass es auf dir weggegangen. Und da Abend ist ja kein Böck von Computer, nichts. Ich habe auch gewusst, dass Knöpfe anstellen, aber viel mehr nicht. Und ich habe den am Büro noch gesehen, ich bin den gar nicht gewohnt mit Computer. Ah, kein Problem, soll jetzt nur kommen. Und dann bin ich da in die Welt gekommen und dachte, mein Gott. Ich bin da, der erste Moment hatte ich, nur Gesetze, weißt, und der Computer und... Ich bin da so zwei, drei Tage und dachte, wo bin ich jetzt hier gelandet, was für eine Welt. Und alle haben gesagt, ja, in der Welt ist das so. Gell? Und danach habe ich wirklich Schritt für Schritt auf den Weg gegangen und das Beste daraus gemacht. Gewohnt habe ich beim Bruder zu Nader. Der hat mir sogar so gekocht, dass ich nur flott Appetit habe, so einfach und nett. Und ach, ich war so plagend durch und durch. Und als Tag habe ich meinen Sohn am Telefon und habe gesagt, du sag, das ist eine höhere Arbeit, das mache ich nicht. Er hat gesagt, Mama, du bist jetzt mehr älter, weil du dir kannst Zeit lassen. Hat der Sohn so flott gesehen. Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Und dann habe ich einfach flotte Schule gemacht, aber nachher einfach die Prüfung einfach mir immer einen Monat Zeit lassen. Und so habe ich das Schritt für Schritt es einfach so geschaffen.
Also Sie haben es ein bisschen gestaffelt gemacht. Und genau. Die anderen von diesem Kurs, die haben dann das Zeug
in einem... Ja. Wobei, Summe sind dann nachher auch noch machen. Das ist schon. Aber so war es einfach in meinem Rhythmus. Und es ist so ist mir gut gegangen. Wirklich. Und so haben wir es einfach geschafft. Und dann haben wir Mitte Dezember miteinander das Bergkristall eröffnet. Ja.
Und jetzt ist mit dem Computer kein Problem?
Ich habe das ein bisschen der Schwester überlassen. Oh. Also jetzt im November kann man vorstellen, dass jetzt wirklich ein bisschen dahinter geht. Aber jetzt im Sommer, die Zeit hätten wir nicht einmal gehabt. Dann haben wir so ein bisschen Jobteilung und das geht so gut.
Und wie ist das eben, wenn man jetzt mit der Schwester zusammen schafft? Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, sie sitzt jetzt gerade da, ja, oder? Ja. Aber ist das immer so ganz harmonisch oder kommt man sich manchmal da nicht schaurig auf den Wecker?
Mal, das gibt es halt. So anfangs, ich bin eher die Macherin, dass wir jetzt laufen. Wir können da nicht so für die Wellen gehen. Ursula geht so durch die Wirtschaft, gemütlich. Die Leute haben frei, die haben doch die Zeit. Und dann, ja, schon haben sie die Zeit, aber... Weißt, und danach, zuerst haben wir, nein, so geht das nicht. Gell? Und mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, die ist ein guter Ausgleich zu mir. Ich musste lernen, mich ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen gemütlicher. Und von dem her hat das, aber was noch flott ist, wir sind einfach klein angewohnt, miteinander zu arbeiten. Weißt? Und dann weisst du, das ist dein Objekt oder deine Arbeit. Früher war es Beiträge, jetzt ist halt das kleine Floppetzi. Und dann, weißt du, wir müssen miteinander arbeiten. Und dort musst du dich arrangieren. Und du weißt, miteinander hast du die Kraft, für das zu machen. Und so ist es, hat es ganz gut an uns gleich gegeben.
Also ist dann fast anders als mit Angestellten, mit der Schwester, hat man halt dann gleich noch einen anderen Bezug.
Ja. Weißt du, und mit so einem eigenen Sommer, ich hatte ja noch eine dritte Schwester. Und jede hat so ihren Sport da und du bist da drin zufrieden und du weißt, die andere die macht das super, ich muss nichts nachfragen da an der Sporte. Und so drehst du einander. Und das war im Grunde einfach klein angewohnt, dass du so miteinander flott und gut arbeitest. Ja. Und von dem her ist noch spannend.
Ich tue dann nachher die Schwester vielleicht noch ein bisschen ausfragen,
ja,
oder?
Ja, kannst du
ihre Sicht, oder?
Ja.
Das ist das Persönliche auf SRF 1 mit der Cecilia Wellig. Sie führt zusammen mit ihrer Schwester ein kleines Hotel und ist auch Kräuterfrau. Und mein anderer Gast ist der Peter Mangold. Er ist studierter Psychologe und hat eine Wanderleiterausbildung gemacht. Peter Mangold, da wollen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen mehr wissen. Also ich weiss nicht, braucht man dort den Computer auch bei der Wanderleiterausbildung? Oder was macht man dort? Was lernt man in dieser Ausbildung?
Die Ausbildung ist recht vielfältig und interessant. Man lernt, es fängt mal an mit einem Medizinmodul, was so wie Voraussetzung ist, dass man überhaupt weiterkommt. Das geht eine Woche. Und nachher hat es von Lauftechnik bis Lawinenkund, bis Naturkund, im klassischen Sinn eigentlich. Ja, ganz viele so Module, wo man sehr viel und sehr spannende Sachen lernen kann.
Was ist Lauftechnik? Das nimmt mich jetzt Wunder. Also ich meine, wenn es geradeaus geht, läuft man geradeaus und wenn es darauf geht, läuft man ein bisschen langsamer. Aber wie, also was ist... Da müssen Sie noch etwas mehr erklären. Was könnten wir jetzt hier noch lernen?
Zum Beispiel könnten wir lernen, dass man langsam startet. Mhm. Oder das kennen schon mal ganz viele nicht. Man kommt aus der Hektik vom Alltag raus und dann laufen ganz viele ganz schnell los. Und die sind eben regelmässig. Also das ist einfach so, das geht nicht, das haltet man nicht aus. Und das langsam ist ein gutes Merkmal vom Wandern. Und das glaube ich, kann man lernen in der Ausbildung, dass man ganz bewusst also wie in einen langsamen, aber stetigen Rhythmus kommt. Ja.
Wie ist jetzt das, wenn man so mit einer Gruppe unterwegs ist? Oder? Das ist ja wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach. Ist jetzt das noch gut, dass Sie Psychologe sind? Also gibt es da manchmal Situationen, wo man muss ein bisschen vermitteln muss? Oder wie läuft das?
ja, also wenn man länger unterwegs ist, ist es schon so, dass man ab und mal feststellt, dass das eine oder das andere also ein bisschen im Tonfall sich vergreift und sagt, hey, trage mal den Rucksack richtig. Aha. Oder? Mhm. Und dann sagt sie, Mann, ich trage mal den Rucksack richtig, oder? Und dann...
Was sagt denn er?
Und er sagt, mal, es sieht ja nichts. Ja. Und finde, ja, mit deinem Geschäft hat man ihn doch richtig eingestellt. Und nachher sagt sie nochmal, trag doch den Rucksack richtig. Und der sagt, es ist immer noch nichts. Und auf einmal sagt sie, schau doch mal, wie der Peter den Rucksack trägt. Peter, kannst du nicht dem mal den Rucksack einstellen? Das kommt vor, so Sachen kommen vor. Und dann stelle ich den Rucksack hin, nachher ist es wieder gut. So. Ja, ja. Das ist so das Tiefste von den tiefen psychologischen Ansätzen, die ich anwende. Also viel tiefer geht es.
Ja, aber das ist
aber doch... Aber sich abgerinnt uns, natürlich. Ja.
Aber ist es nicht so, dass man beim Wandern kommt man ja auch ins Reden?
Ja.
Oder? Also ich denke, mit vielen Leuten kommt man ja wahrscheinlich schon auch, hat man plötzlich wirklich ein tiefes Gespräch über irgendetwas.
Das gibt es ganz viel. Mhm. Das ist dann, wenn es am besten ist. Dann wird es wandern, so wie ein Fest. Und alle tragen etwas bei. Und dann wird es so wie ein Festmahl fast, oder? Und dann ist gar nicht so wichtig, ob es irgendwie eine Orchidee am Strassenrand ist, oder ob es ein Berg ist, oder ein See, oder halt ein Problem, oder ein Freier auf der Arbeit. Es ist eher der Punkt, dass es ein Fest gibt. Und das bedeutet für mich, manchmal bringe ich mich mehr ein, und manchmal auch viel weniger. Ganz wenig nur. Weil die anderen so wie das Fest machen. Dann schaue ich, dass wir zur rechten Zeit in der Herberge sind, und dass wir wieder, ja, so.
Das ist auch wichtig.
Ja, ist auch wichtig, ja. Und dass es sicher ist und so, da achte ich mehr auf so Sachen. Aber manchmal trage ich auch ganz viel bei. Und ja, so wird das ein reiches Mahl sozusagen. Und eine Wanderung, ein Erlebnis. Und ja.
Kann man dann sagen, die Leute sind quasi anders, wenn sie heimgehen, als wo sie in Empfang genommen haben, wo die Tour angefangen hat? Passiert etwas mit den Leuten?
Weil man ja nie zweimal in den gleichen Fluss steigt, oder? Als gleiche Person ist man, glaube ich, anders. Ja, man ist sicher erholter, man ist sicher so wie langsamer unterwegs, tendenziell langsamer unterwegs. Ich habe das Gefühl, man ist so ein bisschen friedlicher drauf. Ja.
Ist das bei den Gästen im Bergkristall auch so, Cecilia Wellig? Mhm. Also kommen die manchmal auch in einem Zeug und sind dann nachher gehen sie ein bisschen... Ja.
Vor allem fair im Winter, wenn so die Gruppe nicht kommen, weißt, und dann kommen die so, und wo ist mein Platz, und was du nicht rustig, und du spürst, oh, der erste Moment, wenn die kommen, denkst du, oh, weißt, du spürst die Unruhe, oder einfach in der Hektik, die die sind, das spürst du ungeheuer. Und nachher, wenn die so Tag für Tag gehen, gehen laufen, Schneeschuhtour oder eure Skitouren, und dann merkst du, von Tag zu Tag kommt die so richtig flott zu Boden. Und zuletzt bist du gern, dann sind die so, du spürst sie so gut und sie gehst und denkst, ach, schon gehst jetzt. Aber der erste Moment, weißt du, so kommen dich, oh mein Gott, weißt du, bist gerade so angehört sind und jedes Schienenräum, Schienenplatz hat, aber noch durch die Natur und alles gibt es noch ganz wunderbare Begegnungen. Ja, wirklich schön.
Gibt es aber auch Leute, die wirklich ein bisschen abfuhren am Anfang, alles. Vielleicht ein bisschen unanständig? Ah, also, wie geht man denn mit dem um? Sagt man denn, also sie, Entschuldigung, oder?
Sie geraten zu mir, sage ich, ah, ja, nimm es nicht so tragisch. Und es gibt euch schon mal, wenn ich auch gefuchtet habe. Ja.
Was heisst das, also so ausgerüft?
Ja. Ja, es hat es schon gegeben, wenn ich einfach sie gerade in einer gleichen Energie wie zurück war. Ich dachte, ah, also Gott, das müsste dir nicht gefallen. Aber es ist sie, es könnte sie ein bisschen netter sein. Aber es mitspürt einfach, wenn es nötig ist, hier müssen sie jetzt Zeichen setzen, das ist. Inge Linja, und die ist so, und die Wäuer so, das ist das, was wir jetzt so richtig flott lehren müssen. Da sagen, hallo, hier ist so. Und wenn du Gastgeber bist, bist du ja Gastgeber, ich will ja dir gut. Hab's gut bei Inge, wir die dir flott schauen, aber wenn man es immer noch mehr will, und könnten wir nicht nur das und das. Und dann sagen sie, wir sind das Zwei-Sterne-Hotel, wir sind hier auf der Alpen. Man hat ihnen gesagt, nicht einmal eine Banane zum Frühstück. Ich habe gesagt, wir sind hier auf der Alpen. Weißt du, dann würde ich einfach sagen, geh überlegen, wann du bist. Ja, nur bis wir eine Banane am Feld haben, ist ein völliger Transport.
Kann man sagen?
Aber das sind so kleine Sachen, aber. Ja, wenn du noch miteinander redest, gibt es wirklich ganz gute Begegnungen. Wirklich, ich muss sagen, wunderschön von dem her. Ja.
Jetzt haben wir ja vorhin darüber geredet, dass Sie beide einen Richtungswechsel gemacht haben. Sie sind beide über 50 und haben irgendwie gefunden, so, jetzt mache ich etwas anderes. Was braucht es? Oder anders gefragt, es gibt ja viele Leute, die von dem träumen oder auch von dem reden. Und sagen, das, ich würde gerne. Aber sie machen es nachher nicht. Was braucht es, dass man es eben dann macht? Und nicht nur davor redet. Peter Mangold.
Ich glaube, dass man sich der Risiken stellen muss. Man kann nicht einfach so nur so auf die Emotionen sagen, ich mache jetzt. Man muss irgendwie mal versachlichen und auf den Boden kommen und sagen, wie ist das monetär und wie ist das mit den Freunden und wie ist das mit dem Umfeld und mit den Beziehungen. Und dann muss man sich stellen, glaube ich. Und da geht's nicht immer überall gerade auf. Und da gibt's so etwas wie ein Abwägen, wo man muss sagen, ich probiere jetzt das. Und dann ist es so wie ein versachlichter Entscheid. Mir hat uns sehr geholfen, dass ich mit vielen Leuten geredet habe. Mit Freunden geredet habe von mir. Wo jetzt einer zum Beispiel den Schritt euch gemacht hat. Und euch ganz etwas Mütiges probiert. Und ja, irgendwie ist es so wie ein Aufbruch, nochmal ein Aufbruch mit 50. Und ja, bis jetzt war es spannend und lässt sich spannend an. Und ja, ich gehe da weiter.
Ein Risiko, aber wo einem nachher kann Erfüllung bringen, würde ich das auch so sagen?
Also es braucht halt nun gehört auch Mühe, dass du jetzt so einen Schritt machst. Ich habe mich das einfach habe ich gesagt, 07 habe ich eine Krebsdiagnose erkannt. Dann habe ich gesagt, will ich jetzt so weiterfahren oder mache ich jetzt einen Schritt? Und ich habe genau gewusst, hier habe ich die Kraft, für den Schritt zu machen. Und dann habe ich gewusst, am Feld bin ich in meiner Kraft und dann mache ich so einen Schritt. Und das ist, muss ich sagen, die Entscheidung ist wirklich gut. Und mich durch die 50 ist so super älter. Du weißt genau, das will ich und das will ich nicht. Und fertig. Weißt du, so. Ja, man ist wirklich ein bisschen Ripfer. Kann man gut sagen. Und daraus kannst du heute gut entscheiden. Ja, so kann ich das jetzt von mir sagen. Jetzt, Ninja-Objekte, Deutschland, ich sehe ja beide, eben nur die Kritterseite und die
Körpertherapeutin, wer wollte das noch integrieren? Jetzt dieses Jahr haben wir so viel geschafft und geht ein bisschen von Ingenieurwesen verloren. Und das hat nicht her, das wollen wir nicht. Und so sind wir nur gerade am Schauen, weil es ist ins Konzept, dass sie wir noch so am USA finden und am neu planen. Aber dass wir so Räume haben, sonst ist es schade. Das ist wichtig, ja.
Das Alter 50. Ich weiss nicht, Peter Mangold, ist das bei Ihnen auch so, hat das auch irgendwie wie so, ist das auch so wie eine Zäsur gewesen, dass Sie nachher gedacht haben, so, jetzt.
Also bei mir ist glaube ich, nicht das Alter der Punkt, sondern das Buch, das ich gesehen habe. Mit so Bildern von so Leuten in unserem Alter, sage ich jetzt mal. Mm-hmm. Oder? Und irgendwie so die Gesichter haben so wie unterschiedliche Gesichter gehabt. Also so wie einen unterschiedlichen Ausdruck gehabt, was schon noch berührend war. Und dann hat es Leute mit 50, die so ganz zukunftsorientiert waren. Und ein paar, die schon ganz alt waren. Und ein paar, die traurig waren. Und ein paar, die freudig waren. Einfach, es hat so wie alles gegeben. Und das war bei mir der Ausleser, nachher zu sagen, was will ich denn überhaupt mit meinen Nächsten weiteren so krampfen so viel? Oder ja, will ich das überhaupt? Und brauche ich das überhaupt? Und für wer mache ich denn das? Und ja. Und ja, und das war bei mir der Ausleser für diesen Prozess eigentlich. Und da ist natürlich alles andere dazu gekommen, oder? Die Arbeitssituationen, die Strenge immer, das Bintal, das immer gelockt hat. Einfach, ja.
Sie müssen vielleicht noch schnell sagen, dass Sie, bevor Sie hierher gekommen sind, in Zürich noch ein Sozialzentrum geleitet haben. Es sind, glaube ich, 120 Leute. Also das ist natürlich ganz eine andere Dimension, oder?
Ja, das war ein grosses Zentrum, wo ich so übergangsweise für jemanden, der das Projekt übernommen hat. Mhm. Übernommen habe für eine befristete Zeit. Und das euch nur so wollen habe. Das war, da war ich schon selbstständig und schon auf meinem Weg ins Bintal.
Mit einem Bein schon da.
Ja, genau. Ja. Mhm. Und nachher haben sie mich gefragt, ob ich das noch mal ein Jahr mache. Und dann habe ich das insgesamt 2 Jahre gemacht. Ja. Und ja. Es sind einfach Welten, oder? Zwischen dem Bintal und zwischen dem Sozialzentrum. Zwischen den Schicksalen, die man da sieht, und zwischen den vielen interessanten und spannenden Leuten, die man da trifft als Kolleginnen und Kollegen. Und zwischen dem Leben hier, wo euch viel spannende Leute sind, ganz andere Leute. Einfach, es sind einfach Welten. Das kann man nicht, ja, ich kann das nicht so oft gleich ja, auf die gleiche Ebene nehmen.
Aber die Erfahrung kann man natürlich mit quasi mitnehmen, oder, die man dort gemacht hat. Cecilia Wellig, jetzt möchten wir natürlich noch mehr wissen über den Begriff Kräuterfrau. Mhm. Wie hat das Interesse angefangen für Kräuter, also für wilde Pflanzen?
Ich habe schon immer Frecken. Also nicht, dass ich jetzt das gehört von der Mutter und so, aber ich habe dann Frecken. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mal so Kurse. Und dann bin ich in die Kurse gegangen und habe immer gespielt. Ganz viel, das ist von diesen Lehrern, ist das einfach ein gelesenes Wissen gewesen und nicht ein Erfahrungswissen. Und dann dachte ich, also dem müssen nicht so viel zahlen. Jetzt bin ich wirklich schon mal enttäuscht gewesen. Und dann habe ich einfach selber auf uns probieren. Und dann habe ich also wirklich wunderschöne Sachen kennenlernen, vor allem mit Blütenessenzen und so. Und das war so eine Welt gewesen. Unglaubliche Welt bin ich da getäuscht, ich muss sagen. Wunderschöne Sachen. Und jetzt, dieses Jahr, ist halt das viel zu kurz gekommen. Aber wenn ich wieder so, wenn ich dann doch mal einen schönen Nachmittag so gehe laufen, dann denke ich, ich bin so wieder weg von diesen Krücken. Und wenn ich dann so gehe laufen, dann bin ich sofort wieder voll im Herz bei ihnen. Weißt, das ist wunderschön.
Wie tut man denn das ausprobieren? Also tut man das an sich selber ausprobieren? Alles. Oder wie machen Sie das?
Ja, das habe ich wirklich gemacht. Habe ganz verrückte Erfahrungen gemacht, wenn ich dachte, oh, jetzt muss ich sicher mal zum Doktor, weil ich so etwas probiert habe. Jetzt ist mir gar nicht ist mir das passiert. Aber meistens ist das ganz auf feiner Ebene passierend, die Erfahrungen. Aber ich habe wirklich alles gehört und alle Leute haben mir, ja, weißt du, wenn ich so Kräuterwanderung gehe, ja, was das ist jetzt? Und dann gesagt, du musst hören, du musst das spüren. Oder Nessia und alles, du musst das erfahren, dass von dem kannst du reden. Und dann war das ja schon ein bisschen ein halbverrücktes Bier, aber gute Erfahrung.
Was ist denn so, sag jetzt mal, was sind denn so die Presten, die die meisten Leute dann kommen und sagen, oh, ich habe da ja, so das. Was ist so denn, was kommt
so
denn?
Was man im Alltag halt hat. Weißt, von Abnutzung, Verrenkung, Anschlagen, also oder so Bubini, war nicht recht besser. Und also so Dings ist da ihm begegnet. Und dann habe ich gesagt, probier mal das, probier mal das. Und ich habe sogar eine Apothekerin gehabt, weil es die jüngere Krankheit immer angeleitet. Sag, was machtest du jetzt? Und dann habe ich gesagt, das und das. Ei, das ist so herrlich. Die Idee ist ja so einfach, hat sie immer gesagt. Einfach nicht zu weit suchen, weißt du?
Und hat es dann auch genützt bei ihren Kunden? Oder?
Mhm. Also für ihr Kind hat sie dann, weißt du, mit denen etwas gesagt, hat sie mich dann so gefragt. Und dann hat sie gesagt, ei, die Idee ist so einfach, ja genau. Weißt, ganz, und hier die Leute, wenn du hier lebst, die haben ja sich alle mit diesen einfachen Sachen geholfen. Weißt? Wirklich. Und du hast es vor dem Haus. Und du kannst einfach lindern. Wenn du dem etwas Grosses hast, brauchst du die Flottmedizin. Wunderbar. Aber einfach für das Begleiten ist das so schön. Die feinen, feinen Methoden. Das ist so liebevoll und schön. Das, durch mich, das sollten wir nie, nie ausser Acht lassen.
Also vielleicht gibt es für den Peter Mangold zum Wandern ja auch irgendwie. Weißt du, gibt es da so eine Wanderapotheke, wo man mitnehmen könnte?
Ah, der weiß das schon, aber der ist tipptopp zweck.
Ich weiss nicht, Peter Mangold, was ist denn bei Ihnen im Rucksack, wenn die Leute irgendetwas haben?
Ich habe so eine Standardapotheke, die Bergführer haben. Ich habe so einen... Ja, die gleiche Apotheke wie Bergführer haben. Und das ist so.
Eine
kriterlose Apotheke. Würde ich sagen. Oder?
Also sehr rudimentär, oder? Was
ja,
können wir sagen?
Nicht so rudimentär. Es ist einfach standardisiert. Und der Vorteil von dem ist, dass wenn einmal etwas wirklich Schlimmes passiert, kann man einen Arzt anleiten und der kennt ja den Inhalt euch. Und dann kann der die Indikation besser stellen, als dass man das selber kann. Und dann kann man nachher das auch so applizieren. Dann. Da sind teilweise starke Medikamente dabei. Und ein Schmerzmittel und ein kleines Skalpell und so Sachen. Ja, es ist also...
Haben Sie das schon mal gebraucht?
Hast du noch nie gebraucht, nein. Aber ja, aber mich nehme ich gleich unter, Cecilia. Was würdest du mir empfehlen? Was soll ich denn mitnehmen?
Also meinem Rucksack gegeben, wenn ich jetzt... Ich gehe wandern, das würde ich an jeden, das Arnika, und auch der Arnika-Spray in jeden Rucksack. Und wäre mir der Tropfen. Das ist meine Ausrüstung in meinem Rucksack.
Also Arnika,
mit diesen drei Sachen, ja, mit denen lebe ich super. Das sind so kleine Sachen, die ich jetzt einfach... Ja.
Arnika ist gut gegen... Oder wenn man sich anschlägt?
Ja, in den Bergen, einfach jeden Opfer zuerst, also jetzt von der Homöopathie her. Mhm. Und du hast halt jetzt da deine Pillen und... Ja, nicht negativ, gell. Aber Arnika, wenn ich laufen gehe, ich esse nicht mit und dann steht das Arnika, dann nehme ich drei Blütenblättchen einfach so. Und das schmeckt und duftet so fein. Und eigentlich dürftest du die ja nicht so nehmen. Aber, also, das geht gut.
Ja, und vielleicht ein Tee, ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Tee, den man noch im Thermos, in der Thermosflasche nee. Mitgeben, Peter Mangold?
Oder das weiß er selber. Nein, aber weißt du, jetzt als Tee nimmst du nicht um, jetzt, dass da so ein Tee ist, gut, den man antrifft. Nicht um. Also im Winter habe ich einfach meinen Hagebutten-Tee mit einem flotten Schluck Wein im Zucker.
Zum Wandern?
Wunderbar.
Ah.
Aber für das ist immer...
Pardon. Für was sind dort Wärmeutropfen gut?
Die tun die so flott Erde.
Die tun die Erde?
Unglaublich. Ein Tropfen ist typisch flott auf dem Boden wieder.
Und das tut man auch in Tee?
Oder das nein, das ist nicht pur.
Das nimmt man einfach so.
Okay. Zum Beispiel.
Wenn ich mal abhebe.
Ja, genau.
Also es gäbe vielleicht doch noch das eine oder andere, wo man
wir
da könnte...
Wir gehen mal wandern, gell?
Genau. Peter Mangold, Sie haben ja nicht Kräuter als Hobby, aber Sie haben ein Instrument angefangen zu spielen, das glaube auch also, ja, ein bisschen außergewöhnlich ist, Hackbrett. Wieso gerade Hackbrett?
Ich war hier in dem Saal in einem Konzert. Ah nein, das stimmt nicht. Einer im Burgersaal in einem Konzert. Und der war so eine Gruppe, die modernes Hackbrett gespielt haben. Was so richtig, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber so richtig Weltmusik geht. Und das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich gedacht, ja. Warum denn nicht? Und bin ich das eine, der da gespielt hat. Es waren ein paar, die uns da fragen, wie das wäre und ob und was, man da, was es da bräuchte und so. Und dann hat er gesagt, ja, es gäbe mir eine Stunde, wenn ich wollte. Und nachher hat es mir ein Hackbrett organisiert. Ganz ein Aal von jemandem hier in unserem Dorf. Von Markus Denisch, der das selber gebaut hat vor Schuppenjahren. Und der Musikant war 80-Jähriger und der hat das nicht mehr gebraucht. Und dann habe ich von dem das Aalbrett bekommen. Und jetzt habe ich schon 11 Stunden genommen. Das ist noch nicht so wahnsinnig, aber immerhin,
ja, immerhin, oder? Ja.
Ja. Und der Markus hat mir versprochen, machen wir jetzt ein neues. Das hat einen Riss drin und so. Und jetzt kriege ich eins. Und ich freue mich total. Und haben sie das zu lernen, richtig, ja.
Was ist schwieriger am Hackbrett spielen?
Also im Moment für mich die Stimme. Ich habe 2 Stunden für die Stimme. Das ist eine höhere Länge. Das sind 84 Seiten, oder? Und ja, wenn man nicht so gewohnt ist und erst das entdeckt, bräuchte das halt ein bisschen Zeit, ja.
Was wäre denn das Ziel, dann mal wirklich auch vielleicht neu mit ein kleines Konzert geben? Vielleicht hier in diesem Saal?
Ja, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist so für mich, ein bisschen zu spielen. Im Moment übe ich gerade ein Walserlied. Ich habe so 3 Walserlieder gelernt. Aber ich kenne noch ein paar andere, die ich noch nicht hatte, aber 3 habe ich jetzt gelernt. Und an einem bin ich jetzt mit dem Hackbrett dran am Üben. Ja. Und das ist jetzt mal ein Ziel, so ganz kleines, dass ich die 3 Lieder herbringe. Ja.
Ich habe bei der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich einen neuen Ausdruck gelernt, nämlich flott leben. Cecilia Wellig, das kommt von Ihnen. Ich würde gerne Sie beide zum Schluss fragen, was braucht es denn zum flott leben?
Zum flott leben braucht es materiellmässig gar nicht viel. Das ist so schön. Wenn ich jetzt auf dem Fall bin, wäre jetzt wirklich streng im Sommer, aber morgen, wenn ich aus dem Hinschüssen komme, ich schaue so durch das Telle und das ist eine Kraft. Das ist so flott hier. Auch heute, wenn ich hier bin, ich gegangen habe, ich sehe, wie an diesem Telle sieht, deine Kraft nehme ich jetzt mit in die Sendung. Du bist so behütet, aber flott leben, brauchst nicht viel Rüstung, das tut mich so flott. Brauchst gar nicht viel Material.
Peter Mangold.
Für mich ist flott leben euch einfach leben. Irgendwie euch bescheiden leben. Mit Freunden leben. Viel Psyche, das ist ganz wichtig bei uns. Das ist einfach, weil wir so abgelegen sind. Ja, und irgendwie euch so ein bisschen demütig leben. Das ist mir auch noch wichtig. Dass man sich nicht so wichtig nimmt. Und irgendwie so wie Respekt hat vor diesen Bergen, und vor diesen Hängen und vor dieser Natur. Und ja, das ist für mich flott leben.
Also ich wünsche Ihnen beiden, dass Sie weiterhin möglichst flott leben können. Cecilia Wellig, viel Freude weiterhin beim Kräutersuchen, beim Gästebewirten, Peter Mangold beim Wandern, bei den Sagen, über das haben wir jetzt gar nicht können reden, bei der Sagenübung. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie ins Persönliche gekommen sind, Cecilia Wellig und Peter Mangold. Und ich wünsche allen ganz einen schönen Sonntag.
Das Persönliche von heute ist live aus dem Hotel Offenhorn zu Binn im Kanton Wallis gekommen. Die Gäste von Anita Richner waren die Kräuterfrau Cecilia Wellig und der Psychologe und Wanderleiter Peter Mangold. Technik Marco Gemperli und Lucrezia Ehrensberger. Können Sie nochmal hören, die Sendung? 6 heute Abend ab 10 Uhr, auch wieder da auf SRF 1 oder dann schon bald bei uns im Internet auf srf1.ch. Bei Sendungen von A bis Z einfach persönlich anklicken. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus dem Kleintheater Taburettli zu Basel. Zu Gast sind dann die Christina Balli, Chefconcierge vom Grand Hotel Les Trois Rois. Und der Dr. Otto Lampe. Seit 2 Wochen ist er der deutsche Botschafter in der Schweiz.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.